Eines Abends, ein paar Wochen, nachdem wir nachts im Zimmer über Mount Sinai gesprochen hatten und am Morgen Miss Plato ins Zimmer gestürmt war, konnte Anastasia nicht schlafen und trank im Bad einen Schluck Sherry. Ihre Schlaflosigkeit begann in der zweiten Klasse, erzählte sie, als sie die älteren Schülerinnen nach Ausschalten des Lichts mit Horrorgeschichten darüber bedachten, was die Nonnen taten und warum sie es taten. Perfide Praktiken, wie sie für immer hier zu behalten, eingesperrt im letzten Zimmer des St. Ignatius-Flurs, ohne Hoffnung, je ihre Seniorität oder Privilegienwürdigkeit unter Beweis stellen zu können. Unsere mollige ältere Mitbewohnerin kämpfte in der dritten Klasse gegen die grausame Unfähigkeit, Schlaf zu finden, obwohl sie tatsächlich noch in dem erwähnten Zimmer wohnte. Dennoch gelang es ihr, die Schlaflosigkeit durch die reine Willensstärke zu besiegen, die sich in der Behaglichkeit ihres Fleisches versteckte, sodass sie als Drittklässlerin gut schlief. In der vierten Klasse jedoch wurde das Problem gravierend. In der fünften Klasse war es unerträglich. Sie döste ständig im Unterricht ein und bekam mehrere schwarze Punkte für Faulheit, bis sie das Problem mit billigem braunen Sherry zu behandeln begann. Jetzt, im dritten Trimester, da die Prüfungen bevorstanden, sprach sie dem Getränk mehr oder weniger regelmäßig zu. Sie schluckte es schraubverschlussweise, und zwar im Bad, weil da genug Licht war, um zu sehen, wie viel sie eingoss, sodass der Verschluss nicht überlief und die kostbare, betäubende Flüssigkeit nicht verschwendet wurde oder Flecken auf Leintuch und Decke verursachte. Zugleich gab es legitime Gründe wie Durchfall oder Verstopfung, um dort nachts das Licht einzuschalten. Während an diesem Abend der Abscheu der einen für die anderen schwer in der Luft hing, öffnete Anastasia die Badezimmertür und flüsterte in einem angespannten und vor Schreck verwunderten Tonfall: »Vasikana, Mädchen, kommt und schaut euch das an!« Wir drängten uns alle ins Bad. Patience und Ben Hilda, die groß waren, stellten sich in die Badewanne und hielten sich am Fensterbrett fest. Ntombi schloss den Toilettendeckel und stieg darauf, während Irene und ich auf den Rand der Badewanne kletterten. Anastasia war klein, doch sie blieb auf dem Boden und sagte, sie hätte genug gesehen von dem, weswegen sie uns gerufen hatte. Der Himmel war erleuchtet, als wären die Blüten der blühenden Bäume im Garten explodiert. »Ein Gewitter«, flüsterte ich, obwohl ich wusste, dass es das leider nicht sein konnte. »Was wäre am besten?«, fragte ich mich und dachte wieder an Unu, die Lebensweise, die Baba Mukuro und auch entfernt der Konvent lehrten. Was wäre Unu in diesem Augenblick? Wäre es besser, die Herrlichkeit des Himmels zu kommentieren oder auf schwesterliche, umständliche Weise anzudeuten, dass Anastasia hätte darauf verzichten können, uns zu rufen, nur damit wir das Schauspiel am Himmel sahen, das unsere bereits unerträglichen Ängste noch steigerte? »Sisi Anna«, sagte Ntombi kühn, obwohl Anastasia wesentlich älter war als sie, was bedeutete, dass Kommunikation mit Sisi Anna Distanz und Zurückhaltung erforderte, wenn man sich in Unu übte. Anastasia seufzte, antwortete aber nicht. »Sisi Anna«, fuhr Ntombi mit einer Spur Strenge fort, »deswegen kannst du uns doch nicht gerufen haben, oder? Etwas am Himmel zu sehen, was wir nicht sehen wollen. Es wäre besser gewesen, uns schlafen zu lassen. Wissen wir nicht alle, was passiert?« Ben Hilda, Irene und Patience schauten noch immer wie gebannt auf das kleine Milchglasfenster. Ntombi drehte sich ganz zu Anastasia um. »Wenn wir es alle gewusst haben, als wir im Bett lagen, was nützt es da, aufzustehen und herzukommen, um es zu sehen?« Der ferne Himmel leuchtete noch einmal auf. »Ich dachte, es wäre ein Gewitter«, murmelte Anastasia. Wir drehten uns alle zu ihr um und sahen sie ernst an. Sie goss sich noch einmal Sherry in die Verschlusskappe. Sie trank, bevor sie sich korrigierte. »Zumindest am Anfang«, verteidigte sie sich. »Es sind die Regenwolken«, warf ich ein und verdrehte die Tatsachen konstruktiv. »Wären die Wolken nicht gewesen, hättest du es sofort gesehen, Sie Anna. Wir haben alle gedacht, es wäre Donner. Und auch Blitze, nicht wahr, Mädchen, als sie Anna kam und uns gerufen hat?« »Ich habe nicht gedacht, dass es Donner ist«, beharrte Ntombi. »Nie und nimmer, das habe ich euch doch gesagt.« »Aber wir anderen«, hielt ich stand, dann Tombi und ich die unausgesprochene Übereinkunft hatten, nicht übereinzustimmen. Außerdem wollte ich unsere beschwipste Sissy Anna trösten. »Wir schon! Wir schon!« Meine Stimme klang streitsüchtig. »Deswegen wollten wir nicht aufstehen, als Anna gerufen hat. Warum um alles in der Welt sollte jemand nur für Blitz und Donner aus dem Bett aufstehen?« »Also ein paar von uns haben es getan«, stellte Patience klar, ohne zu spezifizieren, wer was getan hatte, was sich als sehr praktisch erwies, da es uns gestattete, das Thema zu wechseln. »Jedenfalls ist es viel weiter weg als das letzte Mal«, bemerkte Irene. »Die kleinen Jungs sind also nicht in Gefahr.« »Sie werden die Schule bald schließen«, sagte Anastasia. »Für die Nacht werden die Jungen schon in die Umtali Boys High evakuiert.« »Das ist schon so. Ich habe Schwester Emmanuel mit Pater O'Shea reden gehört.« Ntombi erstarrte auf dem Toilettendeckel. »Ist schon in Ordnung«, beruhigte Anastasia sie. »Die anderen Jungen bringen sie nach St. Matthews in die katholische Schule.«
»Sakupwa«, höhnte Ntombi schrecklich.
»Ah, steckt sie in die Townships oder lasst sie bleiben und in die Luft gejagt werden?«
»Halt den Mund«, fuhr ich sie wütend an.
»Halt selbst den Mund«, entgegnete meine Klassenkameradin sofort.
»Nein, mach ich nicht. Und wer will mich dazu zwingen?«
Ich fand es sehr seltsam, dass ich so undiszipliniert Worte verwendete, trotz meiner neuen Akzeptanz von UNU. Aber noch seltsamer war, dass ich es genoss.
»Denkt nur an die kleinen Jungs. Oh Gott, ich hoffe nur, dass ihre Eltern sie nach Sakupwa gehen lassen. Ihr wisst doch, wie manche dieser Leute mit Geld sind.«
»Willst du sagen, dass mir die Jungen egal sind?« stellte ich mich meiner Mitschülerin entgegen.
»Ja, das sind sie.«
Ntombis Nase und Lippen runzelten sich, als sie mich anknurrte.
»Du machst mich krank. Sie sind dir egal, solange es nicht sie sind, die Honkies. Dir ist alles egal, Tambozai, außer dir selbst. Und deswegen liebst du die Europäer.«
Sie sagen, ich hätte als Erste zugeschlagen. Es war nicht befriedigend. Es war nur blindes, benommenes Gefuchtel. Und ich glaube, Ntombi hat sich auf die gleiche Weise gerecht. Wieder einmal schlugen und boxten wir aufeinander ein. Ich hatte erneut eine blutige Nase und Ntombi einen breiten Streifen roter Striemen, wo meine Fingernägel ihre nicht vom Nachthemd bedeckte Schulter gekratzt hatten, bevor uns die anderen Mädchen trennen konnten. Ich spürte ihre Haut unter den Fingernägeln, als wir zu Bett gingen. Ich kehrte noch einmal ins Bad zurück, setzte mich auf den Badewannenrand und verbrachte eine lange Zeit damit, mit einer Haarnadel die schwarze Haut herauszukratzen, wo sie sich festgesetzt hatte. Ich schlug mich also wieder, und ich konnte es nicht glauben. Wieder einmal schämte ich mich. Ich kann nicht behaupten, dass ich viel an Ntombi und die aufgekratzten Stellen dachte. Aber ich war unglücklich und verstand nicht, wie die Prügelei hatte passieren können, da ich mich doch so sehr bemüht hatte, genügend UNU zu besitzen, um mich anständig zu benehmen. Warum um alles in der Welt tat ich diese sinnlosen Dinge, die mich mir selbst unsympathisch machten? Der schiere Gedanke an den möglichen Grund, der mit einem fundamentalen und unaussprechbaren Zustand der Unwürdigkeit zu tun hatte, veranlasste eine Handvoll Finger in meinem Bauch auf so übelkeitserregende Weise zu flattern, dass eine Schlussfolgerung unmöglich war. Wenn ich an der Anschlagtafel vorbeikam, ballten sich die Finger zur Faust. Am Samstagnachmittag war ich auf dem Rückweg von der Bibliothek, wohin ich mich zurückgezogen hatte, um Lernstoff zu wiederholen, statt zu schwimmen. Ntombi schwamm mit Irene und Benhilda. Patience hatte eine Ausgeherlaubnis, weil ein Onkel aus Harare zu Besuch war, und sie hatte Anastasia mitgenommen, die die ältere Schülerin aufheitern sollte. Dieser Onkel war Alkoholiker. In den 1950ern war er auf dem Weg zur Mittelschule von Goromonzi verschwunden, tauchte allerdings ein paar Jahre später in Johannesburg wieder auf, wo er Saxophon spielte. Die grenzüberschreitende Blechbläserei hatte nicht lange angedauert. Dann war er zurück gewesen, mit schwarzen Zähnen und Jobs als Sessionmusiker, die ihm Brandy und Erinnerungen erlaubten, von denen er Patience erzählte, nachdem er sie ausfindig gemacht hatte. An Samstagen schloss die Bibliothek um 4 Uhr, was mir nicht passte. Ich hätte lieber bis zum Abendessen die Vegetation des tiefen Feld wiederholt. Denn wie sonst sollte ich vorankommen?
Ich sinnierte über diese Frage mit gesenktem Kopf, um die Anschlagtafel nicht zu sehen. Doch bei dem Gedanken an Patients Onkel drang der Geruch von Tabak in meine Nasenflügel. Ich senkte den Kopf noch weiter, um mich nicht von dem faszinieren zu lassen, was der Mann und die beiden Mädchen taten. Doch vor mir hörte ich Schritte. Der St.-Sophie-Flur, der Flur des vorletzten Schülerinnenjahrgangs, ging im ersten Stock von einer Treppe aus der Eingangshalle ab. Mehrere Schritte näherten sich. Davon war ein Schritt unverwechselbar. Es war Miss Plato.
»Rauchen!«
protestierte mit ihrem unerbittlichen Akzent die Hausmutter auf der Treppe, die zu den Zimmern des vorletzten Jahrgangs führte.
»Geraucht werden darf nur im Gemeinschaftsraum, dem für die Älteren, nicht an anderen Orten. Nein, nicht in anderen Gemeinschaftsräumen. In der ganzen Schule hat es noch nie ein Schlafzimmer gegeben, in dem geraucht werden durfte.«
Die Haubenkante der zornigen Hausmutter bog um die Ecke der Treppe, während sie selbst in völliger Ungläubigkeit fortfuhr.
»Ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt, dass die Mädchen in ihrem Zimmer rauchen dürfen. Nein, ich weiß es nicht. Und deswegen muss ich es sofort Schwester Emmanuel berichten.«
Ich duckte mich in die Nische am Ende des Foyers, um Miss Plato in ihrer explosiven Stimmung nicht zu begegnen. In der Nische stand eine Vitrine, und darin befanden sich glänzende Objekte. Jedes war aus Silber und funkelte auf überlegene und verlockende Weise. Hier im Foyer waren die großen, wunderschönen und schimmernden Trophäen der Schule ausgestellt. Wenn man eine von ihnen überreicht bekam, hieß das, dass man eine Tat vollbracht hatte, die nicht nur Anerkennung, sondern auch einen Eintrag für die Nachwelt seitens der Schule verdiente. Auf den Brettern aus dunklem Holz lag keine der Kupferplaketten für die Ehrenliste, die zu bekommen ich mich bemühte. Dieser Preis, obwohl für eine außerordentliche Leistung, wie sie kein Mädchen aus meinem Zimmer bislang erbracht hatte, war nicht ausreichend erlesen, um hier ausgestellt zu werden. Waren meine Ansprüche nicht hoch genug? Gab ich mich wie meine Mutter mit ein paar Eimern Mais zufrieden? Wenn ich also eine dieser Kupferplaketten, die nicht in der Vitrine zur Schau gestellt wurden, erhielt, was bedeutete das? Würde es etwas verändern? Ich begann, mich müde zu fühlen vor Erschöpfung, die von ständiger Entmutigung herrührte. Es war erschreckend, wie ich ausgelaugt wurde. Ich wollte mich nicht so fühlen. Ich betrachtete die Trophäen, die die Sorte ausschlossen, die ich zu gewinnen hoffte, und warf aus dem Augenwinkel ängstliche Blicke zu der Gruppe, die sich auf halber Strecke durchs Foyer befand. »Wenn sie nur schneller gehen würden«, dachte ich ungeduldig, damit ich mich weiter bewegen konnte. Miss Plato stürmte durch die Eingangshalle wie ein Gewitter. Eine Gruppe älterer Schülerinnen trottete in ihrem Schlepptau. Die Riemen ihrer Sommerkleider schnitten in ihre Schultern, sodass das Fleisch daneben anschwoll und so streitlustig wirkte wie sie selbst. Die Hausmutter klopfte an die Tür der Direktorin. Ich starrte weiterhin auf die Trophäen.
»Komm schon, entspann dich. Entspann dich, Mann«,
bat ich mein Spiegelbild, um glaubwürdig zu erscheinen. Meine Hoffnung waren Tombi, Patience oder Benhilda. Die Weißen nahmen vielleicht an, ich wäre eine von ihnen, wenn ich mich nicht auf eine Weise bewegte, die sie vom Gegenteil überzeugte. Das waren meine Gedanken, während ich das glänzende Metall betrachtete. Denn auch wenn wir uns verhielten, als wäre es nicht bekannt, war es doch bekannt. Jemand war ein Kindermädchen, eine Köchin, ein Gärtner oder Botenjunge, ein junger Chauffeur, eine Bewohnerin des afrikanischen Zimmers. Bis dieses Kindermädchen, diese Köchin oder der Junge zu einem Terroristen wurde. Dann erwarb diese Person einen Namen. Zu dem Namen gehörte ein Foto, das in der Umtali Post veröffentlicht wurde, oder sogar im Rhodesia Herald, oder, wenn die Person besonders berüchtigt war, in der Sunday Mail. Der neu gefundene Name war unter einem unscharfen, aber erkennbaren Foto eines Meldezettels gedruckt. Ein bisschen später erschien oft ein zweites Foto, manchmal auch nur ein Neuabdruck des ersten Fotos, in der gleichen Zeitung, begleitet von einem zufriedenen Nachruf. Ein weiterer, der Justiz zugeführter Terrorist, war diese Woche exekutiert worden. An einem Tag war jemand, den man gut kannte, eine Köchin, ein Gärtner oder eine Schülerin. Am nächsten Tag waren sie Terroristen,
reif für die Enthauptung. So war es für Menschen, deren Mann, Sohn, Vater, Tante oder Schwester den Übergang vom Bewahrer des Lebens zu jemandem vollzogen hatte, der es zu Tode trampelte. Aber in diesem Fehlen einer Identität konnte man sich auch verstecken. Jedenfalls war es vernünftig, einer Gruppe weißer älterer Schülerinnen aus dem Weg zu gehen, die unterwegs zu weiß Gott was für einer Bestrafung waren, ausgeteilt auf so luftraubende Weise von Schwester Emmanuel, und eine Abreibung von der Hausmutter erhielten.
»Wenn ihr in dieser Schule Krebs kriegen wollt, dann seid zumindest so freundlich und wartet, bis ihr es am richtigen Ort tun könnt.«
So sprach die Direktorin für gewöhnlich. Nein, in ihrem Gespräch würde es nicht um Vierteilen gehen, sondern die Schwester würde etwas auf geeignete Weise Demoralisierendes finden, um sie zu skalpieren. So war sie.
»Sie ist das einzige afrikanische Mädchen in der Schule, das...« Trotz des Umfangs ihrer Waden hat es Bougainvillea Edwards geschafft, Zweite in der Manicaland-Juniorenmeisterschaft zu werden.
Schwester Emmanuel gehörte zu den Leuten, die einen ausradierten, selbst wenn sie einen lobten. Unter diesen Umständen zeugte es von schlechter Planung, sich in der Nähe einer Gruppe verärgerter weißer Schülerinnen aufzuhalten, vor allem wenn sie den unsicheren Freuden von Drogen zugesprochen hatten. Mädchen wie sie mochten es womöglich nicht, wenn du Zeugin ihrer Demütigung wurdest. Oder sie konnten ihre Frustration, verursacht vom Verbot ihrer Chemikalien, an dir auslassen. Sie fänden einen schrecklichen Namen für dich, den die ganze Schule übernehmen würde. Oder sie äfften dich nach, damit du wie ein Dummkopf aussahst, und alle würden lachen, wann immer sie deine spezielle persönliche Geste nachmachten, was immer es war. Oder schlimmer noch, wann immer du an ihnen vorbeigingst. Am meisten gefürchtet war, dass sie sich diese Mühe gar nicht machten.
»Hey, Mann, da ist die Kaffer«, könnte einer einfach rufen.
Wo immer du warst, was immer du gerade machtest. Wenn du Bewohnerin des letzten Zimmers im Juniorinnenflur warst, bist du erstarrt. Dann fingst du an, ganz leise zu pfeifen oder zu singen. Oder nahmst nonchalant wieder auf, was du gerade getan hattest, aber viel energischer, als die Aufgabe es erforderte. Der Gegenstand, mit dem du die Aufgabe erledigtest, Stift, Zahnbürste, Kamm oder Tennisschläger, meuterte an diesem Punkt oft unerklärlicherweise gegen dich und ging kaputt. Ungläubige. Wir im Zimmer machten uns nicht die Mühe, das Wörterbuch in die Hand zu nehmen, wie wir es in Geschichte und im Religionsunterricht gelernt hatten, weil wir, schon bevor wir ins Young Ladies College of the Sacred Heart kamen, wussten, was Kaffer bedeutete. Wenn die weißen Mädchen es benutzten, war es dennoch eine Aussage von undurchschaubarer Magie. Dank der Kühnheit, den Ausdruck zu wählen und anzuwenden, sowie mit auf Anweisung eines Nganga zu einem Zaubertrank gestampften Geschlechtsteilen der eigenen Tochter, wurde das gewünschte Ergebnis erzielt. Das war das Problem mit den Weißen. Man wusste nie, wann sie lächeln, doch insgeheim so denken würden wie jemand mit einem Trank aus machtvoll wirkenden, von schrecklichen Orten stammenden Teilen, den er verkleckerte, wo immer er ging. Während ich überflutet von diesen Ängsten in die Vitrine starrte, wölbten sich mir von den Seiten der Kelche meine gespiegelten Gesichtszüge entgegen, grässlich und gebläht. Selbstverständlich hatte ich vor diesem Moment von den Trophäen gewusst. Man sah sie vor Preisverleihungen, und wann immer man von den Klassenzimmern oder der Bibliothek oder den Zimmern oder dem Speisesaal durchs Foyer ging. Außerdem wurden sie zur Schau gestellt, wenn ein talentiertes Mädchen während der Zeremonie zur Bühne ging und auf seinen Platz zurückkehrte, in den Armen stolz den glänzenden Kelch, wie später ein Kind. Ich wusste von ihnen. Aber ich hatte die Trophäe nie lange genug betrachtet, um darin ein Spiegelbild zu sehen, das ich wiedererkannte. Denn man dachte, ja, so ist es. Wie ein Mädchen mit seiner Schwester sind die Trophäen glücklich mit anderen Personen. An diesem Nachmittag jedoch war ich gebannt. Ich trat von einem Fuß auf den anderen. Auch die weißen Mädchen taten es und bissen auf ihre Haarspitzen. Ich starrte auf das Silber, als Miss Plato an die Tür der Direktorin klopfte und wartete. Um die Zeit zu füllen, las ich die Inschriften auf den Preisen. Stephanie Rivers, Frances Miller, Barbara Blacking, Karen Brown. Es gab Preise für Mathematik, Französisch, Latein, Geographie, Geschichte, Physik, Chemie, Biologie und Englisch. Für alle Fächer. Da waren Trophäen für Mannschaften, die im Sport gewonnen hatten, und andere Trophäen für Staatsbürgerkunde, die Leistungen in Sozialkunde, Sport und bei wissenschaftlichen Projekten umfassten. Alle Aspekte der Ausbildung einer jungen Frau, für die der Konvent sorgte. Ich interessierte mich nicht dafür, weil sie mir nicht viel bedeuteten. Die individuellen Preise wurden an Schülerinnen vergeben, die die 6. Klasse und damit die Schule abschlossen. Das war noch zu viele Jahre weit weg, um daran zu denken. Doch auf der rechten Seite standen 2 große Kelche, die eindrucksvoll mit blättrigen Gravuren dekoriert waren. Einer war etwas kleiner als der andere. Ansonsten waren sie mehr oder weniger identisch. Auf dem größeren war »Bestes Abitur« in schnörkeliger Schrift eingraviert. »Beste mittlere Reife« stand im gleichen Stil auf dem Rand des kleineren. Miss Plato betrat das Büro der Direktorin, nachdem sie die Mädchen finster angesehen hatte. Sie blieben stehen, verlagerten noch immer ständig das Gewicht, kauten ihre Haarspitzen, schauten jetzt jedoch über die Treppe hinaus auf den Versammlungsplatz, dann weiter über den Rasen zum Goldfischteich mit dem Schwan und den blühenden Bäumen, hinweg über die hohen Koniferen am Ende und in die Ferne zu den dunstigen lila Bergen mit dem verfluchten Grün der Akazienplantagen, als wären sie in diesem Moment mit den Guerillas einer Meinung. In dieser Richtung lag die Freiheit. Ich dachte nicht mehr an sie. Beste mittlere Reife. Beste mittlere Reife. Ich las immer wieder, was auf dem Kelch stand. Ich konnte die Person mit der besten mittleren Reife sein. Ich würde ihnen beweisen, dass ich hatte, was es brauchte. Graue Materie, die grau genug war. Weiße Materie, die weiß genug war. Ja, grauer und weißer als ihre. Sie würden erleben, dass ich nicht nur intelligenter war als sie, sondern auch intelligenter als Ntombi. Nummer 1. Ich wäre die Nummer 1 der Klasse. Und dann, am Ende des 4. Schuljahrs, würde ich im Saal den Gang entlang gehen, zu der Treppe auf der linken Seite und meine glänzende Trophäe entgegennehmen. Aber wer wäre der Ehrengast? Die Direktorin der weiterführenden Mädchenschule der Regierung, die niemandem die Hand schüttelte? Einen Augenblick lang war mir kalt, und das Bild von mir in dieser erhöhten Position bekam Risse von der Kälte. Doch ich schüttelte mich, bis eine Woge der Entschlossenheit in mir aufstieg. Warum nicht? Ich würde und ich könnte.